Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Stunde vom Lokalmagazin. Heute haben wir für unser Interview einen Gast bei uns, zwar der liebe Björn Keidel. Hallo Björn, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Björn Keidel und ich bin Musiker bei verschiedenen Bands. Und heute bin ich hier, weil ich mit meinem deutsch-dänischen Duo Plönk eine Auszeichnung bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon vorweggreifen soll.
Ja, vielleicht. Also vielleicht erzählst du, doch erzähl gerne was über die Auszeichnung und danach können wir noch ein bisschen was über den Hintergrund hören.
Okay, ja, ja. Gerne. Ja. Wir sind letzte Woche mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie Folk und Singer-Songwriter ausgezeichnet worden. Das ist ein Preis, der in verschiedenen Kategorien vergeben wird, einmal pro Quartal und eigentlich so einer der höchsten Preise, die man in Deutschland kriegen kann für eine Albumveröffentlichung. Genau. Und mit meinem Duo Plönk, mit dem dänischen Musiker Christian Mo Levisen, spielen wir instrumentale Musik auf zwei Waldzithern.
Cool. Wie seid ihr zu diesem Duo gekommen? Also du bist hier aus der Nähe. Magst du vielleicht auch nochmal sagen, wo du herkommst?
Genau, ja. Ich wohne aktuell in Poltringen. Also ich bin nicht hier aufgewachsen, aber ich wohne seit 2020 hier. Genau. Und Christian kenne ich von Musikworkshops, also wir spielen beide traditionelle Musik und auch andere Instrumente und wir haben uns schon vor vielen, vielen Jahren auf einem Spielkurs in Thüringen kennengelernt, in Mühlhausen, beim Spielkurs Mühlhausen, der heißt genau so, und da haben wir uns angefreundet und sind dann über die Jahre hinweg immer mal wieder in Kontakt geblieben und dann hat er angefangen, dieses Instrument zu spielen, was ich auch spannend fand und dann haben wir uns irgendwann gedacht, lass uns doch mal probieren, ein Duo zu machen.
Okay, cool. Ja, cool, dass das gleich geklappt hat mit diesem Preis.
Wie war das einfach die Faszination mit der Waldzither, die dich dazu ein bisschen geführt hat? Oder war das auch einfach das Duo, das dich ein bisschen inspiriert hat?
Und also beides so ein bisschen. Also ich spiele schon seit meiner Kindheit Gitarre. Also Zupfinstrumente quasi waren meine ersten Instrumente. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen die irische Musik kennengelernt. Und da gibt es diese Irish Bouzouki. Und dann habe ich die schwedische Musik kennengelernt und da gibt es so eine moderne Arbeit der Zister. Und Christian wiederum, auch wenn er aus Dänemark kommt, hat familiäre Verbindungen nach Hamburg. Und da hat er irgendwann diese Hamburger Waldzither gefunden, was so ein Zupfinstrument ist aus Deutschland, was so um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, extrem populär war in Deutschland. Und ich wusste zwar, dass dieses Instrument existiert, aber ich habe das irgendwie nie so für mich irgendwie gedacht, dass ich das mal spielen möchte. Und dann hat er aber, weil er halt diese familiäre Verbindung nach Hamburg hat, sich so ein Instrument besorgt, hat ein Video auf Facebook gepostet, glaube ich, und ich war begeistert und habe ihn gefragt, wo kriegt man denn sowas? Weil die werden heutzutage kaum noch gebaut. Und dann hat er mir geholfen, auch so eine Waldzither zu kriegen. Und dann haben wir einfach uns mal getroffen bei einem Festival und ausprobiert, wie klingt das, wenn wir zusammenspielen. Und dann haben wir gedacht, okay, wahrscheinlich interessiert das niemand, wenn wir das jetzt als Duo machen, aber wir machen das einfach mal. Und das funktioniert sehr gut, auch wenn wir über 1000 Kilometer auseinander wohnen.
Also du spielst ja Gitarre, Waldzither und die Nickelharpe, das ist ein schwedisches Instrument. Inwiefern wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel die Zither von der Gitarre? Weil eine Gitarre hat ja 6 Saiten, spielt man im normalen Notenschlüssel. Gibt es da Unterschiede mit der Zither?
Die Waldzither, die ist viel kleiner als eine Gitarre. Die ist von der Bauform eher wie so ein Tropfen. Also nicht so diese typische 8, die man von der Gitarre kennt. Und sie ist viel kleiner, eher so wie eine Mandoline, ein bisschen größer. Und die hat 9 Saiten, wobei 8 Stück davon sind jeweils Doppelsaiten. Also so ähnlich wie bei der Mandoline hat man 4 Saitenpaare, die jeweils auf den gleichen Ton gestimmt sind und eine einzelliegende Bassseite, die hat keine Partnerin. Und die Stimmung ist auch komplett anders als bei der Gitarre. Bei der Gitarre, wenn man die normal stimmt, dann ist das wie soll ich sagen, hat schon seinen Sinn, aber es ergibt keinen Akkord oder sowas. Aber die Waldzither ist auf einen offenen C-Dur-Akkord gestimmt. Das heißt, wenn man einfach alle Saiten anschlägt, hat man eigentlich gleich einen wohlklingenden Klang.
Voll cool. Ich würde sagen, also weil es jetzt so ein akustisches Ding ist auch, vielleicht hören wir einfach mal ein Lied von euch, mhm. du hast ja ein paar mitgebracht, um mal anzuhören, wie das denn so klingt, so eine Walzita.
Mhm. Und zwar haben wir jetzt als erstes Frogs and Fireflies. Da hören wir vielleicht zuerst rein mhm. und dann kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
Okay. Genau.
Viel Spaß. So, da sind wir wieder. Was für ein fröhlich klingender Song. Du hast gerade gesagt, du hast den tatsächlich auch selber geschrieben. Möchtest du da ein bisschen zu was erzählen?
Ja, gerne. Also als Christian und ich zum ersten Mal dieses Duo ausprobiert haben, haben wir uns bei einem kleinen Festival getroffen, das heißt Klangrauschtreffen. Mhm. Das findet in Hössering statt, das ist so in der Nähe von Hamburg oder Uelzen. Und das findet in einem Freilichtmuseum statt. Und das ist so eine Art Festival-Musikertreffen, wo es ganz, ganz viele freie Bühnen gibt und es richtet sich halt eben an Leute, die so diese Art traditionelle Musik spielen wie wir. Und dieses Team, was das macht, macht es mit sehr viel Herzblut und macht das schon seit ganz vielen Jahren und ist auch so ein bisschen so ein, ich sage immer gerne, ist wie so ein Epizentrum für die deutsche Folkszene dort. Mhm. Und ich wollte denen gerne ein Stückchen widmen und das ist dieses Stück geworden und das heißt Frogs and Fireflies. Weil es dort einen Tümpel gibt, wo, wenn man da abends campen möchte, dann kann man sich auf ein Froschkonzert vorbereiten. Und wenn man Glück hat, sieht man auf dem Weg zum Konzert auch ein paar Glühwürmchen.
Ah, ja, cool. Schön. Da kriegt man direkt so ein Bild,
ja,
wie
ne?
das da aussieht, auch mit dem Tümpel und den Fröschen und den Glühwürmchen. Habe ich in echt tatsächlich noch nie welche gesehen.
Ja, mich interessiert jetzt, also ihr tritt dann auch zusammen auf. Sind das so Festivals, sind das irgendwie, weiß nicht, Lab-Veranstaltungen, in welchen Rahmen tritt ihr auf? Weil ihr, das ist ja schon auch so, dieses Volkstümliche passt ja zu vielen Settings.
Also wir spielen in dem Duo erst seit einem Jahr mhm. und wir haben bisher bei verschiedenen Folk-Festivals gespielt und bei so Kulturveranstaltungen. Aber wir spielen zum Beispiel auch zum Tanzen, also für mhm. Leute, die dann quasi die traditionellen Tänze können. Ja, ja. Da gibt es auch tatsächlich in Tübingen eine relativ große Szene dafür. Mhm. Genau, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich bei einem großen dänischen Festival spielen, ist aber noch nicht ganz öffentlich. Genau.
Hm. Ja. Also sind das dann so Gruppentänze, wo man dann so auch so im Kreis, stelle ich mir da gerade so ein bisschen vor, oder ist das eher so ein Paartanz? Wie kann man sich diese traditionellen Tänze da dann so vorstellen?
Beides. Also das Stück, was wir gerade eben gehört haben, das ist ein Tanz, der heißt Schottisch. Das ist ein Paartanz, hat nichts mit Schottland zu tun, den gibt es in ganz Europa. Aber zum Beispiel ein Walzer ist auch ein Volkstanz oder sowas wie eine Masurka, was man vielleicht aus der Klassenmusik kennt. Aber du hast vollkommen recht, es gibt auch sowas wie Kreistänzen, Kettetänze, die man in der Gruppe tanzt, genau.
Und du hast gesagt, du spielst schon seit deiner Jugend eigentlich Zupfinstrumente. Mhm. Wie hat sich das, also magst du noch mal ein bisschen ausführlich erklären, wie sich das Ganze so entwickelt hat und wie du dann da so diesen Weg gegangen bist? Du hast ja auch andere Bands, also das hat sich so langsam aufgebaut.
Ja, das ist eine gute Frage. Also warum ich Musik mache, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Meine Mama hat immer gesagt, ich hätte irgendwann mit 8 gesagt, ich würde gerne Gitarre spielen, und keiner weiß so richtig warum, weil in meiner Familie macht niemand Musik. Ich bin der einzige Musiker. Aber ich bin da dran geblieben, und ich weiß noch, ich habe als so Jugendlicher dann so eine Irish Folk Band bei uns zu Hause gesehen. Und ich fand das irgendwie ganz spannend und die Musik hat mir gefallen. Aber schon damals habe ich mich irgendwie gefragt, irgendwie kenne ich sowas nur aus dem Ausland. Scheinbar gibt es nur solche Irish Bands. Warum gibt es irgendwie in Deutschland keine Bands, die sowas machen? Und dann über die Jahre hinweg habe ich mich halt mehr mit dieser Musik beschäftigt und bin aber hauptsächlich eigentlich über diese Mittelalter-Fantasy-Szene da reingekommen. Und eine Band, die für mich sehr prägend war und die heutzutage auch sehr bekannt ist, ist Faun. Mhm. Die habe ich noch damals gesehen, wo sie in kleinen ich habe auf so kleinen Musikschulbühnen und so gespielt haben, und heutzutage füllen die riesige Hallen. Und darüber habe ich dann so nach und nach meinen Weg eigentlich in diese Folk- und Trad-Szene gefunden und dann auch nach und nach mehr und mehr Instrumente gelernt, quasi, weil es mich einfach begeistert, verschiedene Musikinstrumente zu spielen.
Mhm. Du spielst ja unter anderem auch die Nickelharper. Das ist jetzt ein Instrument, von dem hatte ich vorher tatsächlich noch gar nichts gehört. Da habe ich jetzt online nachgeguckt, und das ist sogar UNESCO-immaterielles Kulturerbe. Wie kommt man an so ein Instrument, beziehungsweise was kostet sowas dann auch vielleicht? Also
ganz kurz zum Thema UNESCO-Kulturerbe. Die Walzzither ist auch seit diesem Jahr UNESCO-Kulturerbe. Genau. Ja, wie kommt man zu einer Nickelharper? Also erstmal, was ist das?
Ja.
Das ist ein Streichinstrument aus Schweden. Und man trägt das nicht wie so eine Geige so oben in der Schulter oder wie ein Cello so vor dem Bauch, sondern man hält es eher so ein bisschen wie eine Gitarre. Und von der Größe her ist es auch irgendwo so zwischen Viola und Cello anzusiedeln. Und man hat dann kein Griffbrett, wo man mit den Fingern auf den Seiten die Seiten verkürzt, sondern man hat eine Tastatur. Und zusätzlich zu den Spielseiten, wo man die Töne drauf spielt, hat man dann Resonanzseiten. 12 Stück, für jeden Ton in unserem westlichen Tonsystem eine. Und dadurch hat das Instrument einen sehr vollen, einen sehr halligen Klang. Es fühlt sich so an, als hätte man quasi so einen Echo-Effekt eingebaut ins Instrument. Genau. Wie kriegt man sowas? Diese Art von Instrument kann man natürlich nicht einfach im Musikladen kaufen. Also wenn man da reingeht und sagt, ich hätte gerne eine Nickelharper, dann gucken die einen, glaube ich, erstmal an und fragen, was willst du von mir? Die werden eigentlich nur von InstrumentenbauerInnen halt hergestellt in Handarbeit zum Großteil. Das heißt, man muss dazu einem Instrumentenbauer oder einer Instrumentenbauerin gehen und halt gerne so ein Instrument bestellen. Und in Deutschland gibt es mittlerweile tatsächlich auch einige, die dieses Instrument bauen, auf sehr hohem Niveau. Genau. Und ich habe eins von Johannes Meyer, der ist im Westerwald, und eins von Olof Johansson aus Schweden.
Aber ja, schön, dass es auch wieder Menschen gibt, die diese Instrumente auch bauen, beziehungsweise dann vermutlich auch instand halten, weil ich glaube, das ist ja gerade generell für Musiker ein Problem, dass die Musikbauer in verschiedensten Branchen so langsam aussterben und man das Problem hat, sein Instrument dann auch reparieren zu lassen, beziehungsweise instand zu setzen. Aber dann scheint es bei der Nickelharper ja da einen neuen Markt zu geben. Ich habe online gelesen, dass es eine europäische Nickelharper-Fortbildung gibt, die 2 bis 3 Jahre geht. Hast du die dann auch selber besucht oder hast du es dir beigebracht?
Nein, ich habe es mir hauptsächlich selbst beigebracht. Die Ausbildung, die du erwähnst, die findet auf Burg Fürsteneck statt. Das ist in der Nähe von Fulda. Die ist aber eher so auf klassische Musik ausgerichtet.
Okay.
Was auch total schön ist, aber ist halt nicht die Musik, die ich persönlich spielen möchte. Deswegen habe ich diese Ausbildung nicht gemacht. Ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich bei so einem Workshop mit einer schwedischen Spielerin namens Josefina Paulsson, also sie dort kennengelernt habe, zusammen mit meiner Frau und einer anderen Freundin, die auch beide das Instrument spielen. Mhm. Und irgendwie hat die uns gemocht und hat im Workshop gemeint, kommt mich doch mal in Schweden besuchen. Und dann sind wir mehrere Jahre in Folge im Sommer immer für so eine Woche nach Schweden gereist zu ihr und konnten eine Woche immer quasi Hardcore-Nickelharper-Unterricht von ihr nehmen, was extrem hilfreich war. Und sie ist auch lange Zeit die Weltmeisterin auf der Nickelharper gewesen. Und das ist so ein bisschen wie, als würde einem, keine Ahnung, der Gitarrist von AC/DC oder Rolling Stones oder so zu sich nach Hause einladen. Ja. Also es war wirklich ein gigantisches Glück, dass wir sie getroffen haben und dass sie uns mochte.
Wie wird man Weltmeisterin im Nickelharper spielen? Gibt es da dann richtig so Wettbewerbe oder muss man da einfach viel Nickelharper spielen?
Da gibt es einmal in alle paar Jahre in Schweden so einen kleinen Wettbewerb, wo man das dann werden kann.
Ja. Voll cool. Also das heißt, du hast auch vielleicht eine andere Band, weil du hast ja verschiedene Bands, in der du auch das Instrument spielst.
Genau, ja. Ich habe noch ein Duo, das heißt Aclaya. Das habe ich zusammen mit Regina Kunkel. Und da spielen wir beide Nickelharper und ich habe auch Gitarre und Zister. Genau.
Vielleicht hören wir da auch mal ein Lied raus. Ich weiß nicht, ob wir hier so einen Unterschied hören. Aber bevor wir noch mal ein Lied von deiner anderen Band spielen. Ja. Aber dann hören wir vielleicht ein Lied von Aclaya.
Genau, da habe ich jetzt hier ein Nestling rausgesucht. Genau,
da gibt es dann sogar zwei Nickelharpers zum Hören.
Super, dann viel Spaß. Thank you.
Ja, magst du noch was zu diesem Lied kurz sagen?
Ja, sehr gerne. Das stammt von unserem neuesten zweiten Album, das heißt Im Verborgenen. Und da hatten wir uns als Thema so rausgesucht, Stücke zu schreiben über die kleinen Dinge im Alltag oder andere kleine Dinge, die einem irgendwie wichtig sind oder die einem irgendwas geben. Und während wir das Album so am Vorbereiten waren, habe ich irgendwann zu Regina gesagt, so, ich möchte gerne noch ein Stück spielen, wo ich auch Nyckelharper spiele, weil auf den meisten anderen spiele ich Gitarre oder Zither. Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das gemeinsam geschrieben. Das war auch so ein ganz besonderer Moment, weil das war so irgendwie, als wäre das Stück schon da und wir haben es nur so aus der Luft gegriffen. Mhm. Und hinterher hatten wir das Gefühl, die Melodie, die hat sowas Ermutigendes und sowas, ja, so mit viel Mut. Und dann wollten wir es gerne den kleinen Vögeln widmen, die das Nest noch nicht verlassen haben und sich irgendwann trauen müssen, aus dem Nest rauszuspringen, um zum ersten Mal zu fliegen. Und deswegen heißt es Nestling. Mhm. Und wer uns gerne live hören möchte und auch dieses Stück wahrscheinlich auch dann live hören kann, morgen Abend, also am Samstag, spielen wir in Rottenburg am Neckar im Theater Hammerschmiede um 20 Uhr. Herzlich willkommen.
Cool, ja. Also gibt es auch noch Karten?
Da gibt es auch noch Karten, ja.
Gut, und nochmal eine spezifischere Frage zu der Nyckelharper. Wie schwierig und langwierig war der Prozess, um wirklich das Instrument beherrschen zu können? Oder dass du sagen konntest wirklich, okay, ich kann das jetzt und ich fühle mich auch wohl damit?
Das dauert immer noch an. Also ich meine, ich würde sagen, es ist wie bei jedem Instrument. Für mich persönlich gibt es jetzt kein Instrument, wo ich sagen würde, das ist leichter oder schwieriger als irgendwas anderes, weil man kann in jedes Instrument so tief reingehen, wie man möchte. Und ich würde sagen, es hat wahrscheinlich schon so 5-6 Jahre gedauert, bis ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt kann ich mich anfangen, mit dem Instrument auszudrücken. Aber es ist schon auch immer noch so, dass ich, wenn ich übe oder wenn ich zu einem Kurs gehe oder wenn ich Unterricht nehme, immer noch was Neues lerne, so wie bei jedem anderen Instrument auch.
Ja, wie findest du Zeit für all die verschiedenen Instrumente? Weil du hast ja nur eine gewisse Zeit pro Woche und dann muss man sich vielleicht auch mal entscheiden, übe ich heute Gitarre oder die Zither oder die Nyckelharper. Wie organisierst du das alles?
Ich mache das eigentlich meistens so blockartig, dass ich so eine Phase habe, wo ich ganz viel das eine Instrument spiele und bei den Zupfinstrumenten ist so ein bisschen das Glück, Anführungszeichen, dass die natürlich schon unterschiedlich funktionieren, aber dennoch irgendwie ähnlich sind. Also wenn ich jetzt Gitarre übe, dann kann ich da auch was für meine anderen Zupfinstrumente quasi draus ziehen. Mhm. Genau, und du hast schon recht, es ist nicht einfach, das alles unter einem Hut zu kriegen und ich habe auch andere Instrumente, die quasi, die spiele ich nur für mich zum Spaß, weil ich da nicht die Möglichkeit habe, auch noch auf dem Niveau zu sein, dass man das auf der Bühne machen könnte.
Wow. Machst du das denn eigentlich hauptberuflich? Also machst du hauptberuflich dein Musikerdasein?
Nein, ich habe noch einen normalen Job, aber es ist ein gutes Zubrot, sagen wir mal so. Aber die Musik ist natürlich sehr nischenartig. Es gibt schon einige Bühnen und so, wo man damit spielen kann. Und wir sind auch international viel unterwegs. Aber es reicht nicht für den Lebensunterhalt.
Ja, okay. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zurück zu der Band und zu dem Preis. Ja, also ihr habt ja, das ist ja das erste Album, habe ich gesehen von euch. Und dann habt ihr euch direkt diesen Preis abgeholt. Wie läuft das denn ab? Muss man sich da irgendwie qualifizieren? Oder wart ihr davor schon mal dabei oder du?
Das Ganze funktioniert so, es gibt bei diesem Preis der Deutschen Schallplattenkritik Jurys für die verschiedenen Kategorien. Und die nominieren einmal im Quartal so eine Auswahl an Alben, die das gewinnen könnten in diesem Quartal. Und wenn man jetzt eine Veröffentlichung hat, wo man denkt, die passt in dieses Genre, wie gesagt, wir waren bei Folk und Singer-Songwriter, ist unsere Kategorie, aber es gibt auch zum Beispiel eine Kategorie für Heavy Metal, ganz viele Kategorien für klassische Musik, für Jazz, für alles Mögliche. Und dann ist der normale Weg meines Wissens, so habe ich zumindest ich bisher immer gemacht, dass man da anfragt, ob man die Adressen von der Jury haben kann und dann kann man denen quasi das Album schicken und wenn man Glück hat, hören sie sich das an und wenn man ganz viel Glück hat, dann nominieren sie einen und wenn man noch viel mehr Glück hat, dann gewinnt man das auch. Und tatsächlich war ich auch das vorher schon zweimal nominiert, also es war jetzt die dritte Nominierung, aber das erste Mal, dass ich den Preis gewonnen habe.
Ah, cool. Ist der Preis dann auch dotiert oder ist es einfach nur Ruhm und Ehre?
Es ist einfach nur Ruhm und Ehre.
Ja, schon ziemlich gut, aber.
Ja.
Genau.
Sollen wir nochmal ein anderes Lied von dem Album hören?
Ja.
Magst du das vielleicht einmal ansagen? Und genau. Der Titel ist Dänisch.
Das nächste Stück heißt Fisken ligger på hvide sand. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie der Fisch liegt auf dem weißen Sand. Und das ist ein dänisches Stück von der Insel Sønderho.
Da sind wir wieder. Auch ein sehr schönes Stück, ein sehr ruhiges Stück. Produziert ihr eure Musik selber oder geht ihr da in ein Tonstudio?
Wir gehen meistens in ein Tonstudio. Also ich habe zu Hause auch so ein bisschen Studio-Equipment, wenn wir irgendwie ein YouTube-Video machen wollen oder sowas. Aber für ein richtiges Album mag ich es dann doch lieber von jemandem machen lassen, der weiß, wie es richtig geht.
Mhm.
Und dieses Album haben wir aufgenommen im Art-Studio bei Jürgen Treitz, den vielleicht der eine oder die andere kennt von seinen Bands Kara oder Deitch. Der hat da ein Studio und da er selbst auch in dieser Musikrichtung unterwegs ist, weiß er auch, wie es klingen muss und wie man die Instrumente schon aufnimmt. Und wir saßen da quasi in seinem Studio, zu zweit im gleichen Raum, ohne irgendwelche räumlichen Trennungen, keine Wände zwischen uns, nur die Mikros vor uns und haben es mehr oder weniger live eingespielt, dieses Album. Also natürlich gibt es da Schnitte, aber auch nur ganz wenige. Und es gibt auch Stücke auf dem Album, die sind wirklich komplett live.
Ach, das ist ja schön. Das passt vielleicht auch dann ganz gut zur Folkmusik, wenn man da so zusammen auch im Studio aufnehmen kann und jetzt nicht das Gefühl hat, man sitzt vielleicht alleine in so einer Box und niemand anders ist da. Gerade wenn man eben gemeinsam dann Musik macht, passt das ganz gut.
Genau, ja. Und dazu noch eine Frage. Was bedeutet dir oder euch die Verbindung zwischen deutscher und dänischer Musiktradition in eurer Arbeit, in euren Werken?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Christian, er hat in Stockholm tatsächlich Folkmusik studiert an der Uni, aber da schwedische Musik. Und in Dänemark ist die traditionelle Musik ein bisschen verbreiteter als hierzulande, aber auch nicht jetzt irgendwie in den Charts oder so. Und in Deutschland kennt ja eigentlich fast niemand unsere eigene traditionelle Musik. Und ich habe halt ganz viel traditionelle Musik gespielt aus Schweden und aus Frankreich und anderen Ländern. Und aber immer war für mich so ein bisschen die Frage da, warum gibt es das eigentlich nicht aus Deutschland? Nicht irgendwie aus einem komischen Nationalstolz, das ist mir persönlich eigentlich komplett egal, sondern einfach irgendwie so, warum, wo gibt es diese Lücke? Warum gibt es die? Und über die letzten Jahre oder mittlerweile auch Jahrzehnte eigentlich sind so alte Notenhandschriften aufgetaucht von so Dorfgeigern und TanzmusikerInnen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das ist extrem spannend, sich diese Stücke anzuschauen, was damals hier gespielt wurde und auch das zu vergleichen mit unseren europäischen Nachbarländern. Da sieht man ganz, ganz viele Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Und wenn man in solche Notenhandschriften reinschaut, dann sind da meistens nur die ersten Stimmen, also nur die Melodie, keine Begleitung, keine Akkorde, gar nichts. Aber wenn man die dann vergleicht eben mit den Notenhandschriften aus anderen Ländern, was da damals gespielt wurde, dann kann man schon auch Stücke finden, die es bei uns gibt, aber auch in Belgien zum Beispiel, oder die es bei uns gibt und auch in Schweden. Und wir wollen so ein bisschen auch mit unserer Musik so die Ähnlichkeit zwischen der dänischen und der deutschen Musik darstellen, aber auch so den Unterschied. Und manchmal ist es auch sehr überraschend. Wir haben zum Beispiel ein Stück auf dem Album, das heißt Mölledansen. Das ist von einem Geiger aus dem Ort, wo Christian aufgewachsen ist. Also nicht von dieser Person, sondern hat durch diese Person tradiert, weitergegeben. Und wir dachten irgendwie, das wäre wahrscheinlich voll das urdänische Stück. Aber kurz nach der Albumaufnahme ist mir dann aufgefallen, Moment, das gleiche Stück gibt es auch in einer Notenhandschrift aus Norddeutschland. Also da sieht man dann schon, dass selbst damals, wo es noch kein Radio, noch kein Streaming und was weiß ich gab, trotzdem es so ein bisschen so wie so eine Art Popmusik gab, wo die Stücke durch die Länder gereist sind.
Und bezüglich dazu, wie lief, also du hast uns einen kleinen Einblick in den kreativen Prozess gegeben, wie man oder wie ihr diese traditionellen Manuskripte aus dem 18. Jahrhundert mit modernen Folkelementen verbunden habt, aber gab es dann irgendwo Momente, wo es vielleicht nicht wirklich vereinbar war oder wo eher Unterschiede rausgekommen sind oder dann doch eher die Gemeinsamkeiten in den Hintergrund gerückt sind, etc.?
Ja, das ist ganz interessant. Wenn ich mit Christian spiele, dann ist das manchmal so wie so musikalische Telepathie. Also obwohl wir uns vielleicht, also wenn es hochkommt, sehen wir uns vielleicht dreimal im Jahr, weil wir einfach so weit auseinander wohnen. Und auch bevor wir dieses Album aufgenommen haben, haben wir genau zweimal geprobt. Aber wow. Es harmonisiert einfach irgendwie unglaublich. Wenn ich ihm eine Melodie vorschlage, hat er direkt eine Idee, was wir dazu spielen können. Dann wir jammen das dann einfach so ein bisschen, spielen das so ein bisschen im Kreis. Und dann entwickelt sich so, wie als würde man aus dem Stein so eine Figur rausschleifen. So nach und nach dann unser Arrangement. Und wir müssen da meistens ganz wenig sprechen, sondern es entsteht einfach. Also Probleme hatten wir da bisher noch keine. Und weil wir beide eben das Interesse haben für die Musik aus den jeweiligen anderen Ländern, können wir da auch ganz frei sein. Und das habe ich vorhin schon gesagt, in Deutschland ist die traditionelle Musik ja eher unbekannt und auch so ein bisschen ausgestorben. Das ist einerseits total schade, andererseits gibt es uns aber auch eine Freiheit, mit der Musik ganz anders umzugehen als in Ländern, die so komplett ganz starke Traditionen haben, wo es heißt, so spielt man das richtig und alles andere ist falsch. Da können wir uns ein bisschen mehr Freiheit erlauben.
Ja, voll cool. Weil dein Kollege ja nicht da sein kann, willst du ihn trotzdem auch mal kurz ein bisschen vorstellen und erzählen, was er dann so macht und wie er dazu gekommen ist?
Genau, ja gerne. Also er heißt Christian Mohr-Levisen, er wohnt in Aarhus oder in der Nähe von Aarhus und ist da auch aufgewachsen. Das ist in Norddänemark, also auf dem Teil, der quasi auch mit Deutschland verbunden ist, also nicht auf diesen großen Inseln, sondern auf dieser sehr langen Landzunge. Und sein Hauptinstrument ist eigentlich die Drehleier. Die hat er, wie gesagt, auch studiert in Stockholm an der Königlichen Musikakademie. Er spielt aber auch unglaublich viele andere Instrumente. Also wenn ihr denkt, ich spiele schon viele Instrumente, bei ihm ist es nochmal krasser ausgeprägt. Er spielt zum Beispiel auch die Takelharpa, das ist auch so ein nordisches Streichinstrument. Er spielt verschiedene Dudelsäcke aus Schweden, aus Deutschland, aus Frankreich. Er spielt eine kretische Lyra. Und alles auf einem unglaublich hohen Niveau. Also Christian ist für mich echt so eine Art musikalisches Genie. Und wow. Er spielt aktuell hauptsächlich in dänischen Bands, die dort auf so Mittelaltermärkten und solchen Fantasy-Festivals spielen, aber auch in anderen Konstellationen, die dann eher so auf Kulturbühnen spielen.
Ja, wow, also ich finde es immer wieder beeindruckend, wie manche Leute einfach so viel Musikinstrumente lernen können und sich dafür dann so begeistern und das dann wirklich so in sich aufsaugen und dann so ein Musik, ja, wie du gesagt hast, Genie dann schon sind. Du hast jetzt zwar angesprochen, dass es bei euch so super natürlich harmoniert, gibt es trotzdem vielleicht generell Schwierigkeiten beim Musikmachen, also jetzt nicht nur in eurem Duo, sondern so generell, wenn man eben versucht, das Alte ins Neue quasi umzuwandeln?
Also musikalisch kann man da schon auch anecken. Also ich kann mich erinnern, ich habe mich mal mit einer anderen Band, wo wir so einen ähnlichen Ansatz haben, Stücke aus alten Handschriften zu spielen, beworben bei einem Veranstaltungsort, wo ich von der Beschreibung her dachte, da würden wir gut hinpassen. Und die Veranstalterin hat uns dann eine ganz, ganz böse E-Mail zurückgeschickt mit, was wir machen würden, wäre Quellenmissbrauch. Und wir wären ja respektlos mit der Musik der früheren Generationen, wenn wir umgehen. Das war ein bisschen ein verstörendes Erlebnis. Ansonsten muss man vielleicht schon sagen, wenn man sich diese Handschriften anschaut, dann sind da total schöne Stücke drin. Aber es ist auch eine mühselige Arbeit, die zu finden, weil es sind auch so ganz einfache Melodien drin, die überhaupt nichts Spannendes haben oder wo man, wenn man sie selbst spielt, denkt, die sind total langweilig. Und dann ist es manchmal schon so ein bisschen, oh, jetzt finde ich einfach nichts, was ich gerne spielen möchte. Und eigentlich bräuchte ich gerne ein Stück, was die und die Art Ausdruck hat und ich finde es einfach nicht. Mhm. Aber umgekehrt ist dann total spannend, wenn man mit anderen Leuten zusammen musiziert, die das Gleiche machen und die dann auf einmal aus der gleichen Quelle, aus dem gleichen Buch ein Stück rausgeholt haben, wo man denkt, was? Das habe ich ja komplett überlesen. Das ist ja total geil.
Also das heißt, ihr, weil es ja alte Quellen sind, gibt es ja irgendwie auch keine Rechte oder so. Das, dann interpretieren verschiedene Bands wahrscheinlich auch gleiche Stücke, oder?
Genau, ja. Also es gibt definitiv auch so Hits in der Szene, die alle mal irgendwie gespielt haben. Und man trifft sich dann ja auch bei diesen Festivals nach den Konzerten oder auch davor, um einfach zusammen frei so Sessions zu spielen, so wie man es vielleicht auch vom Jazz kennt, dass wir einfach die Leute zusammenhocken und frei Musik spielen. Das passiert in der Szene auch, bloß man nimmt dann halt nicht irgendwelche Jazz-Standards, sondern eben diese Stücke aus den Handschriften.
Okay. Cool. Wenn man jetzt überlegt, dass die Musik heutzutage ja immer kürzer wird, auch immer die Längen vom Song tatsächlich, wir sind die letzten 10 Jahre ja deutlich geschrumpft und jetzt auch mit den sozialen Medien, wo die Songs dann auch nochmal kürzer werden, beeinflusst das euch auch, weil ich kenne viele traditionelle Stücke, die dann doch schon eher länger sind, auch mal gern so in die 10-Minuten-Richtung. Nutzt ihr das dann trotzdem weiter so voll aus oder orientiert ihr euch da schon auch so ein bisschen an den gängigen Pop-Stücken, was so gerade die Längen von euren Stücken angeht?
Also die Musik, die wir spielen, die ist von Natur aus meist eher kürzer. Mhm. Also die haben meistens nur ein A-Teil und ein B-Teil und das sind meistens dann irgendwie so 8 bis vielleicht mal 16 Takte, ganz selten hat es vielleicht auch noch ein C-Teil. Mhm. Aber wenn man die dann spielt, dann ergibt sich automatisch eigentlich so eine Länge zwischen 3 bis 5 Minuten, was ja dann auch zu dem Tanzen passt, weil den gleichen Tanz irgendwie 10 Minuten tanzen.
Das stimmt ja.
Auch keinem Spaß. Und über solche Dinge wie jetzt die Länge für Streaming zu optimieren oder sowas, muss ich sagen, da mache ich mir persönlich eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber, weil die Musik ist eh schon, wie gesagt, eine Nische und wir haben ja auch vorhin kurz darüber gesprochen, dass ich das nicht hauptberuflich machen kann. Weil, und da will ich zumindest die Musik so machen können, wie ich es möchte, wie es mir gefällt. Und ich finde es persönlich auch dann viel ehrlicher und glaube ich auch spannender, wenn die Musiker und Musikerinnen sich nicht an solchen, wie optimiere ich meine Musik am besten, damit ich x-tausend Streams kriege, Regeln halt, sondern dass man einfach das musikalisch macht, was man gerne selbst machen möchte. Und wir fahren damit eigentlich auch ganz gut. Mit Plönk haben wir auch irgendwie schon 100.000 Streams, was mich persönlich sehr überrascht hat, aber es kommt irgendwie sehr gut an bei Spotify zum Beispiel.
Ja, dann spielen wir doch nochmal einen Song von euch und zwar Wittenberg Polonaise Nummer 12. Musik.
Ja, Mikros in Hand. Ja. Hast du zu dem Lied auch noch irgendwie eine kleine Hintergrundgeschichte?
Ja, das ist jetzt ein Stück, das kommt eben genau aus so einer Notenhandschrift aus dem 18. Jahrhundert, nämlich aus Wittenberg, deswegen auch Wittenberger Polonaise Nummer 12. Und diese Handschrift hat auch eine ganz, Entschuldigung, ganz spannende Geschichte, nämlich die wurde in einem Giftschrank einer alten Apotheke gefunden. Und wenn man dieses Buch aufschlägt und von vorne liest, dann stehen da Rezepte für Medikamente und für Gegengifte und so Sachen. Und wenn man es aber von hinten aufschlägt, dann stehen da Noten drin. Und das ist eben ein Stück aus diesem Buch. Das kann man sich mittlerweile, soweit ich weiß, auch in einem Museum in Wittenberg anschauen.
Das ist eine coole Geschichte.
Ja.
Also ist es so, dass ihr, wenn ihr da so recherchiert nach Stücken, passieren dir da oft so Sachen, dass ihr über irgendwas stolpert, irgendwelche spannenden Geschichten dazu lest?
Manchmal, nicht immer. Mhm. Ich persönlich habe es auch noch nicht hinbekommen, selbst so eine Handschrift neu zu entdecken, die noch niemand anders zuvor gefunden hat.
Okay.
Aber es gibt mehrere solche Geschichten, aber nicht zu allem. Es gibt auch ganz viele Handschriften, wo man einfach gar keine Ahnung hat, wo die herkommt.
Mhm. Okay, das heißt, es gibt so ein bisschen so einen Pool, wo ihr euch drin umschaut und halt sucht nach Stücken.
Genau, falls das jemanden interessieren sollte, gibt es eine Webseite, die heißt tanzmusikarchiv.de. Da gibt es ein Quellenverzeichnis mit Links, wo man sich diese Manuskripte anschauen kann, weil ganz viele davon stehen als Scans online zur Verfügung von den Bibliotheken oder Museen, wo die sind.
Ja, das ist gut zu wissen, würde ich mal sagen. Ist dann Geschichte gehört dann ja auch zu eurer Musik quasi dann dazu und ihr scheint ja auch persönliches Interesse daran zu haben. Verbringt ihr dann auch gemeinsam Zeit, auch generell mit der Geschichte dann? Geschichten an sich, ja.
Also für mich ist das schon immer sehr spannend, wenn ich sowas weiß über den Ursprung der Musik. Und eine andere Quelle ist zum Beispiel die Tanzsammlung Dahlhof aus Nordrhein-Westfalen. Aus dem 17. Jahrhundert und da sind so Stücke drin, da denke ich manchmal, so klang wahrscheinlich früher so eine Bauernhochzeit, weil das wurde aufgeschrieben von so einer Küsterfamilie, die über mehrere Generationen so in 10 wirklich dicken Bänden halt die Stücke aufgeschrieben hat. Und ich finde es auch immer sehr spannend, von Christian dann zu erfahren, von der dänischen Musiktradition, wie dieses Stück tradiert ist und wo das so herkommt. Das ist für mich schon ein integraler Bestandteil der Musik, ja.
Das heißt, er, also weil er das ja auch studiert hat, das Instrument, hat wahrscheinlich auch dann nochmal einen anderen Hintergrund geschichtlich, also wie er sich auskennt mit den Sachen.
Also er hat Drehlehrer studiert und ich glaube, nachdem ich selbst nicht in Stockholm studiert habe, weiß ich nicht genau, wie das Studium da abläuft, aber dort ist auf jeden Fall der Fokus dann auf der schwedischen Musik an der Hochschule.
Ja, okay. Ja.
Und ich kann mir vorstellen, nachdem die traditionelle Musik in Schweden wirklich sehr stark verankert ist, mit sehr vielen Leuten, die Tradition so fortführen und so, und auch sehr vielen lokalen Traditionen, dass man da vermutlich auch Informationen darüber kriegt, ja. Aber das ist jetzt nur Vermutung.
Ja, und du arbeitest eben mit ihm als quasi dänischen Kollegen zusammen, hast auch andere Bands. Welche Länder sind denn da alle so involviert? Also aus welchen Ländern spielt ihr Stücke? Ist es vor allem Deutschland, Dänemark, Schweden oder was gibt es da noch?
Genau, also das Duo mit ihm, mit Christian, also Plönk, ist das einzige Duo, wo ich wirklich international aktuell unterwegs bin. Erklär, wo wir vorhin gehört haben, da haben wir früher, also als wir angefangen haben, unsere Motivation war eigentlich, wir möchten gerne schwedische Musik spielen, weil wir diese schwedische Nyckelharpa spielen. Aber es sind dann immer mehr eigentlich umgeschwenkt zu unseren eigenen Stücken und zu Stücken aus deutschen Quellen. Wie gesagt, nicht aufgrund irgendeines komischen Nationalstolzes, sondern einfach eher wegen dem Gedanken, das ist unglaublich schöne Musik und wenn wir die nicht spielen, spielt die niemand.
Ja.
Und deswegen haben wir uns eigentlich jetzt dann so ein bisschen umorientiert. Und dann habe ich noch eine vierköpfige Band, die heißt Fjord. Aber auch da spielen wir hauptsächlich Sachen aus Deutschland. Also wir haben eigentlich alle Einflüsse aus ausländischen Musiktraditionen, aber hat dann eigentlich alle irgendwie so gedacht, warum gibt es denn hier sowas nicht?
Interessant. Habt ihr auch manchmal Stücke mit Text dann auch oder ist es rein instrumentell?
Also Plönk und Erklänger ist beides rein instrumental. Bei Fjord haben wir auch Lieder mit dabei und tun zum Beispiel auch Gedichte vertonen.
Hm. Mhm. Oh, cool. Also die Band Erklänger, die spielt ja, also wie du hast ja vorhin gesagt, die spielt morgen. Vielleicht wollen wir von denen auch nochmal ein Lied hören und Leute, die sich interessieren, dann kannst du danach nochmal das ansagen für Leute, die später dazu gekommen sind.
Gerne.
Genau, und was hören wir da?
Krokus hören wir da jetzt.
Ja, vielen Dank für diesen Eindruck in die andere Band von dir. Du hast vorhin schon gesagt, dass die morgen spielen. Also da spielt ihr morgen in Rottenburg.
Genau, wir spielen morgen in Rottenburg am Neckar um 20 Uhr im Theater Hammerschmiede.
Mhm. Mich hätte noch so ein bisschen interessiert, wie denn so die Pläne bei euch, wir sehen einfach generell mit den verschiedenen Bands und vielleicht auch mit Plönk die Zukunftspläne aus. Stehen da irgendwelche Sachen an? Du kannst uns natürlich nicht verraten, welches Festival ihr da vielleicht in Dänemark spielt oder wo das war. Ja. Aber ja, wie habt ihr da irgendwie Pläne? Wollt ihr mehr Alben machen?
Ja, ja. Also mit Plönk ist eigentlich ganz witzig, weil wir hatten das eigentlich einfach nur als Herzensprojekt quasi gestartet und wir sind eigentlich ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne dass es dumm klingt, aber eigentlich haben wir gedacht, wir machen das nur für uns, das will wahrscheinlich niemand hören. Okay. Aber tatsächlich ist es jetzt deutlich erfolgreicher, als wir dachten. Wir arbeiten natürlich gerade an neuen Konzertterminen. Wir haben jetzt gerade unsere CD-Release-Tour gehabt, auch mit ganz vielen Auftritten in der Tübinger Region, aber die waren eben jetzt schon und schauen halt, dass wir da neue Auftritte kriegen. Zweites Album könnte passieren. Als wir auf der Tour waren, haben wir irgendwie 5 neue Stücke gemacht. Also das fließt dann einfach immer so, Christian. Und andere Zukunftspläne, also mit Eclair sind wir auch gerade an einem dritten Album dran und haben auch schon einige Konzerttermine für nächstes Jahr. Die findet man auch auf unserer Webseite aclair.de, aclejar.de.
Mhm. Ich habe gesehen, du hast mit allen Bands Webseiten, ne?
Ja,
also
genau,
man findet euch alle auf einer eigenen Seite.
Ja, genau. Es gibt auch eine Webseite von mir, mein Name Björn Keidel mit oe.de. Okay. Da ist alles drauf, aber auch jede Band hat ihre eigene Seite, ja. Und auch überall auf Facebook, Instagram, YouTube sind wir auch zu finden.
Mhm. Ja. Ja, ja, wir sind ja heute zu dritt und das ist manchmal sind wir ein bisschen, wer spricht und wer, genau. Ja, aber dann würde ich sagen, wir bedanken uns für das Interview und hören vielleicht also gleich nachher nochmal in eine andere Band von dir rein und genau, also Fior, glaube ich.
Fior, mhm, genau.
Fior, mhm. Ja. Und da würden wir dann später die schöne Zeit spielen.
Ja.
Also jetzt gleich.
Genau, das ist ein Gedicht von Wilhelm Busch, das wir vertont haben zu viert.
Ja. Ja, und dann war es das mit dem Lokalmagazin für heute. Und im Studio waren wieder wir drei.
Damaris.
Bimi.
Und Zulwey.
Und unser Gast war heute der liebe
Björn Keidel.
Vielen Dank fürs Vorbeischauen.
Danke für die Einladung.
Ja, dann hören wir jetzt die schöne Zeit von Fior.
Genau.
Tschüss.
Seid mir nur nicht gar zu traurig, dass die schöne Zeit entflieht, dass die Welle kühl und schaurig uns in ihre Wirbel zieht. Dass des Herzens süße Regung, dass der Liebe Hochgenuss, jene himmlische Bewegung sich zur Ruhe begeben muss. Traurig, dass die schöne Zeit entflieht, dass die Welle kühl und schaurig uns in ihre Wirbel zieht. Dass des Herzens süße Regung, dass der Liebe Hochgenuss, jene himmlische Bewegung sich zur Ruhe geben muss. Singen, trinken und wir pfeifen auf die Zeit. Selbst ein leises Augenwinken zog durch alle Ewigkeit. Lasst uns lieben, singen, trinken und wir pfeifen auf die Zeit. Selbst ein leises Augenwinken zog durch alle Ewigkeit.